Ich darf euch begrüßen auch zu dieser Bibelstunde. Und wir sind gerade in der kleinen Kirchengeschichte von Lukas. Die Apostelgeschichte ist ja im Prinzip eine Kirchengeschichte. Und zwar, das sind so die ersten 30 Jahre der Gemeinde. Und warum schreibt uns Gott das alles? Nun, er könnte das auch weglassen. Und dann wären wir aber um einiges ärmer. Wir würden nicht verstehen, wo wir herkommen. Wie ist das Christentum zu dem geworden, was es heute ist? Wie wurde der Glaube an Jesus, wie hat er sich verändert von einer jüdischen Sekte? Weil das war ja eigentlich das, was das Christentum am Anfang waren. Es war Juden, die einen neuen Weg eingeschlagen sind. Und wie hat es sich geändert, dass jetzt auf einmal die ganze Welt mit eingeschlossen ist? Und das lernen wir, oder wie das Ganze passiert ist und die Kämpfe und Rückschläge von diesem Ganzen, das lernen wir in der Apostelgeschichte, in dieser kleinen Kirchengeschichte des Lukas. Und wir sind heute im 15. Kapitel im Apostelkonzil oder im Jerusalemer Konzil. Und es geht darum, reicht die Gnade aus? Reicht die Gnade oder muss man noch irgendwas anderes machen? Kannst du als unreiner Heide einfach so kommen oder muss noch mehr passieren? Musst du noch mehr machen? Und heute sind wir beim Teil 2 angekommen, und zwar die Argumente für die Gnade. Wir werden uns heute das anschauen, wie dieses Konzil sich entwickelt. Es werden Argumente vorgetragen, und die sind sehr wichtig für uns, weil wir aus denen erstmal sehen, okay, wie ist das so passiert, dass wir heute uns Christen nennen dürfen, einfach so, ohne dass wir was dafür ändern müssen an uns, an unserem Körper, ohne dass wir das Gesetz Mose einhalten müssen. Aber gleichzeitig verstehen wir auch, wie Gemeinde funktioniert, wie Gott sich das vorstellt. Das ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht, dass wir das sehen. Als erstes nochmal ein kurzer Überblick. Im Jahr 47 oder 48, da war die erste Missionsreise. Paulus ist losgezogen, oder eigentlich ist Saulus losgezogen als Helfer von Barnabas. Aber auf der ersten Missionsreise auf Zypern ändert sich das. Und Paulus übernimmt die Führung von diesem Team und er wird der Apostel Paulus und wird auch ab da nur noch Apostel Paulus genannt. Und die Missionsreise geht über Zypern nach Pisidien, also da, wo heute die Türkei ist, und dann nach Galatien und dann den Weg zurück, außer dass sie Zypern aussparen. Also dorthin ging die Missionsreise. Und dort in Galatien und Pisidien, da kamen viele Heiden aus den Völkern zum Glauben. Und es wurden Gemeinden gegründet. Und diese Gemeinden wurden auf dem Hinweg sozusagen gegründet. Und auf dem Rückweg, als Paulus mit seinem Team wieder zurückgeht, festigt er die Gemeinden und setzt überall Älteste ein, eine Leiterschaft. Und er festigt diese Gemeinden. Aber schon kurze Zeit nach dieser Missionsreise kamen Leute, die haben den Menschen was anderes erzählt. Die haben die jungen Christen gelehrt, dass sie nicht gut genug sind. Nun, eigentlich wissen wir ja schon, dass wir nicht gut genug sind, aber was ist dann unsere Antwort drauf? Ich bin auch nicht gut genug. Ich sündige so oft und viel zu viel. Was ist meine Antwort darauf? Das Blut Jesu, das mich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also irgendwie hatten die schon recht, aber sie haben ihnen einen anderen Weg gezeigt. Sie haben gesagt, ihr müsst euch erst beschneiden lassen. Ihr müsst erst mal ordentlich werden, beschneiden lassen, das Gesetz Mose einhalten, euch reinigen nach dem Gesetz Mose. Und sogar in all diesen Gemeinden, die Paulus gegründet hat, vor allem wahrscheinlich in den galatischen Gemeinden, gab es dieses Problem, aber sogar in Antiochia gab es das Problem. Und Paulus, der kämpft mit aller Macht gegen dieses Problem. Also er sagt, es kann nicht sein, ich habe euch zu Jesus geführt und jetzt lasst ihr euch abbringen. Und das schreibt er dann auch im Brief an die Galater. Und deswegen glaube ich, dass der Brief kurz nach der ersten Missionsreise geschrieben worden ist, also 48 oder 49 nach Christus, der Galaterbrief. Und darin schreibt Paulus, und ich lese es mal vor, ich habe es jetzt nicht vorne, also ihr könnt selber auch im Galater 1, ab Vers 6, schreibt Paulus, ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Er hat euch gerade erst in die Gnade von Jesus gerufen und dann wendet ihr euch schon einer ganz anderen Botschaft zu. Dabei gibt's doch gar keine andere Botschaft. Es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren und das Evangelium des Messias auf den Kopf stellen wollen. Wir haben euch das Evangelium gebracht. Wenn euch aber jemand von uns oder ein Engel aus dem Himmel etwas anderes als Heilsbotschaft verkündigt, der sei verflucht. Ich sage es noch einmal, wer euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, was dem widerspricht, was ihr empfangen habt, der soll verflucht sein. Und das passt sehr gut. Die Missionsreise ist sozusagen gerade um und Paulus sagt, hey, ihr lasst euch so schnell abbringen. Grad hat Gott euch in die Gnade gestellt und schon dreht ihr euch um und wollt das Ganze selber wieder machen, indem ihr euch beschneiden lasst und durch Leistung zu Gott kommen. Also Paulus kämpft mit aller Macht dagegen, aber diese falschen Lehrer kommen immer wieder. Und aus dem Galaterbrief lesen wir dann so ein bisschen die Argumente, die sie gegen Paulus vorbringen. Die sagen, ah, der Paulus, der ist auch nur ein Mensch. Und seine Lehre ist nur menschliche Lehre, Menschenworte. Wir, sagen sie, wir kommen aus Jerusalem. Wir kommen vom Apostel Petrus. Den Apostel Petrus kennt ihr alle. Das war der, mit Jesus unterwegs war. Paulus, nee, der nicht. Und wir kommen aus Jerusalem, da ist der Jakobus, der Gemeindeleiter. Von dort kommen wir. Und das, was wir euch sagen, hat viel mehr Gewicht als das, was da Paulus euch erzählt hat. Jakobus ist der Bruder von Jesus. Und sein Wort, unser Wort aus Jerusalem, das zählt. Und die Menschen werden unsicher in den Gemeinden. Sie lassen sich verwirren von diesem Ganzen. Und sogar in Antiochia gibt's riesige Probleme, bis es sogar Streit gibt. Und die Gemeinde sagt sich, okay, wir lösen das Problem an der Wurzel. Das reicht uns jetzt, wir haben genug diskutiert, wir haben einen Galaterbrief geschrieben, wir haben diskutiert und gekämpft. Auch in der Gemeinde gab es Streit wohl, weil Leute dazu kamen, die das gelehrt haben. Und die haben gesagt, wir werden das jetzt klären, ein für alle Mal. Wir gehen nach Jerusalem, da wo die alle herkommen, die sowas behaupten. Und dann werden wir uns alle an einen Tisch setzen und dann werden wir dieses Problem lösen. Wir müssen das lösen, wir können nicht mehr so weitermachen. Eine Abordnung wird nach Jerusalem geschickt. Also Barnabas und Paulus sind in dieser Abordnung und sie werden an die Quelle der falschen Lehre sozusagen geschickt und dort wird dieses Konzil stattfinden. Ein Konzil bedeutet eine Zusammenkunft der christlichen Leiter, um zu klären, was glauben wir eigentlich? Ist das jetzt richtig oder das, was Paulus lehrt, ist das richtig oder das, was die Judaisten lehren? Und dieses Konzil, das fand dann 49 in Jerusalem statt. Im Englischsprachigen sagt man immer Jerusalemer Konzil. In Deutsch nennt man es auch das Apostelkonzil. In der Bibel hat es jetzt nicht so wirklich einen Namen. Die treffen sich halt einfach. Und interessant ist, in diesem Konzil waren so die ganz großen Namen der Christenheit vertreten. Da ist der Apostel Petrus, da ist Jakobus, der Bruder von Jesus und der Apostel Paulus. Die reden dann dort, die versuchen dieses Problem zu klären. Da soll es dann ans Eingemachte gehen. Und jeder, der schon mal Streit in der Gemeinde erlebt hat, der weiß, wie unangenehm Streit ist in der Gemeinde. Wie unangenehm das ist. Und hier ist ein Thema, das hat das Potenzial, dass es die ganze Christenheit spaltet. Wir müssen uns überlegen, es gab gar nicht so viele Gemeinden wie heute. So gab es die großen Gemeinden, Jerusalem, Antiochia, das sind die, von denen wir wissen, die größten Gemeinden, und die sind sich uneins. Also es könnte schon da die Christenheit sozusagen in zwei große Lager sich spalten. Wie wird die Gemeinde in Jerusalem und die Gemeinde in Antiochia dieses Problem lösen? Wie werden die Leiter der Gemeinde, die Gesandten aus Antiochia, die Ältesten der Gemeinde und die Apostel, wie werden sie das klären? Und das wollen wir uns heute anschauen. Und zwar klären sie das über Argumente. Sie diskutieren miteinander. Das klingt jetzt irgendwie so platt oder so, als ob das nicht so viel bedeutet. Aber wisst ihr, das bedeutet für uns doch viel. Das bedeutet, dass die Dinge, die wir in der Gemeinde haben, wenn wir von der ersten Gemeinde lernen wollen, dann müssen wir diese Dinge aussprechen, über diese Dinge reden. Und dann werden diese Dinge nicht danach bestimmt, wer älter ist, wer schon länger in der Gemeinde ist, wer klüger ist oder sonst irgendwas. So wird es geklärt, sondern es wird so geklärt, dass man etwas liest und sagt, schaut mal, hier steht es so. Und dann sagt ein anderer, ah ja, aber guck mal, hier steht es so. Und dann vergleicht man das. Und es sind Gedanken. Wir sind Forscher. Wir forschen, was die Bibel sagt, und wir argumentieren und wir versuchen, den besten und weisesten Weg in dieser Situation zu finden, alles miteinander abzuwägen. Und genau das werden wir heute sehen, so hat die Gemeinde das damals auch gemacht. Wir lesen ab Vers 5 im 15. Kapitel der Apostelgeschichte. Ab Vers 5. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten und die zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss diese Nichtjuden beschneiden, sie anweisen, das Gesetz des Mose zu halten. Daraufhin setzten sich die Apostel und die Ältesten zusammen, um über diese Frage zu beraten. Nach einer langen Diskussion stand Petrus auf und sagte, meine Brüder, Gott hat euch schon vor langer Zeit seine Entscheidung klar gemacht. Erstmal bis hier. Also, Zusammenfassung des Problems. Was ist das Problem? Wir haben es gut, die Partei der Pharisäer, die der Grund des Problems sind, die machen es uns einfach, die sagen uns direkt, was das Problem ist. Folgendes ist passiert. Paulus und Barnabas kommen nach Jerusalem und erzählen voller Freude, dass die Heiden jetzt endlich zu Gott gefunden haben. Sie machen so einen Missionsbericht und sie erzählen dann und sagen, schau mal, die Phrygier und die Kappadokier und die Kelten, sogar die Kelten, die kennen wir so ein bisschen aus Westeuropa, die sind damals rübergewandert und haben sich dort im Norden Griechenlands, im Norden, so dort, wo heute Türkei ist und so ein bisschen nördlich, da haben die sich niedergelassen. Und all diese komischen Völker, die da gekommen sind, all diese Barbaren, so hat man die damals genannt. Es gab die Griechen und die Römer, das waren sozusagen gebildete Menschen. Dann gab es die Juden, das waren die guten Menschen so in ihren Augen, die frommen Menschen, die reinen Menschen. Und dann gab es so die Barbaren, mit den Griechen wollte man schon nichts zu tun haben und die Barbaren, die waren noch schlimmer, diese ganzen komischen Völker. Und Paulus erzählt jetzt all diese komischen Barbaren mit ihren seltsamen Sitten, mit ihren ekelhaften Götzen, mit ihrer komischen Kleidung und so, die alle mit ihren verschiedenen Sprachen und Kulturen, die sind jetzt Teil der Gemeinde Jesu geworden. Die kommen und die sitzen und früher hätten die niemals miteinander was zu tun gehabt. Die konnten nicht miteinander essen, weil die haben alle was anderes gegessen. Die wollten nichts miteinander zu tun haben, weil sie verschiedene Sprachen gesprochen haben. Natürlich die Umgangssprache, so Lateinisch oder Griechisch, hauptsächlich Griechisch wahrscheinlich, haben die alle gesprochen. Aber das war etwas Besonderes. Die sitzen jetzt alle nebeneinander und man konnte ihnen ansehen, noch an ihrer Kleidung. Oh, die sind aus dem Land, die sind aus diesem Volk. Und dann sitzen die dort alle nebeneinander und beten gemeinsam Jesus an. Und die Paulus und Barnabas freuen sich darüber. Aber die Pharisäer, die stehen auf und die sagen, so geht es nicht. Also das muss Ordnung her. Wir können das nicht einfach so machen. Jeder weiß, wie ein richtiger Gottesdienst auszusehen hat. Wir feiern schon immer Gottesdienst auf eine bestimmte Art und Weise. Man kann das nicht in denen ihrer Sprache machen und so und mit denen ihrem Aussehen und es geht alles nicht. Es muss Ordnung sein. Die müssen rein werden. Die sind unrein und die müssen rein werden, damit wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Sie können das nicht akzeptieren. Die sagen, die Nichtjuden müssen sich beschneiden lassen. Und sie müssen sich an das Gesetz Mose halten. So, das Problem ist beschrieben worden und jetzt tritt das Konzil zusammen. Lukas sagt uns hier im Vers 6, die Apostel und die Ältesten setzten sich zusammen, um über diese Frage zu beraten und zu diskutieren. Und ich glaube, das macht so ein bisschen Sinn. Die Gemeinde in Jerusalem war wahrscheinlich nicht so klein. Also wenn wir die Apostelgeschichte lesen am Anfang, war doch dieser eine Tag, wo Petrus gepredigt hat und dann so 3000 Menschen zum Glauben kamen. Also die Gemeinde war nicht besonders klein. Ja, es gab Verfolgung, viele sind dann zerstreut worden in alle Richtungen, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das 20 Leute waren in der Gemeinde. Also es waren bestimmt Hunderte, vielleicht sogar 1000 Menschen dort in der Gemeinde. Und mit so 1000 Menschen kann man schlecht eine gute Diskussion führen. Da kommt ja keiner zu Wort. Also da kann ja nicht jeder einmal was sagen, dann ist ja, das funktioniert nicht. Und so haben sich die Gesandten aus Antiochia, die Leiter der Gemeinde, also die Ältesten und die Apostel zusammengesetzt. Wir wissen nicht, welche Apostel, also mindestens Petrus und Paulus waren da als Apostel, aber vielleicht waren auch noch andere Apostel da. Aber das wissen wir nicht. Und dann gibt es eine lange Diskussion. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich weiß nicht, bei so Ältestensitzungen oder so, und wenn es dann ein schweres Thema gibt, manchmal diskutiert man 2 oder 3 Stunden lang und man findet aber keine Lösung. Es ist noch nicht mal so, dass man da großartig streitet oder so, sondern es gibt irgendwie, findet man nicht den Weg oder die Antwort, wie ist es jetzt genau richtig. Und so stelle ich mir das da auch vor. Die sitzen dort und drehen das von einer Seite auf die andere und die sagen, wir können das, wir kriegen das nicht hin. Die Frage ist wohl nicht so einfach zu klären für diese Leute damals. Sie verstehen nicht, wie sollen wir das jetzt lösen, das Problem. Und ich finde, es ist für uns, wir denken so, ist ja voll einfach. Nur die Gnade reicht, Jesus rettet, fertig. Was diskutiert ihr so lange? Nun, wisst ihr, die haben ihr ganzes Leben lang an Gottes Wort geglaubt. Sie haben ihr ganzes Leben lang, schaut mal, das Alte Testament, dann hier am Anfang das Gesetz Mose, das ist Gottes Wort. Die haben daran geglaubt, mit ihrem ganzen Leben. Die sind geboren und wurden beschnitten am 8. Tag, wie das Gesetz Mose, wie Gott es verlangt. Sie haben sich an die Gesetze Gottes gehalten. Wieso? Weil Gott es verlangt. Weil Gott es in seinem Wort so geschrieben hat. Sie haben, und jetzt ist die Frage, also gilt es nicht für die Heiden? Müssen die sich da, also wenn die sich nicht dran halten müssen, dann gilt es nicht mehr oder was? Oder gilt es immer noch, aber halt nur nicht für die Heiden, sondern nur für uns? Für wen gilt es jetzt? Wir wissen es nicht. Und dieses, ich glaube, das kann man nicht so einfach wegwischen. Das war für die Gemeinde schwer. Sie haben ihr ganzes Leben lang so gelebt. Sie waren Juden, die Gottes Wort geliebt haben und die das ihr ganzes Leben lang befolgt haben. Und sie konnten das nicht einfach wegschmeißen, sondern sie mussten irgendwie eine Antwort finden. Gilt es oder gilt es nicht? Gilt es nur für uns oder gilt? Und so haben sie das versucht und lange, lange diskutiert über diese Sache. Ich kenne das auch. Wir Menschen kennen das ja. Änderungen oder so, wenn sich was ändert, dann ist das erstmal verdächtig. Also so neue Lieder, erstmal nicht. Neue Instrumente, das ist schlecht. Alte sind gut, neue sind erstmal gefährlich. Und ich kenne das, ich bin selber so. Und ganz ehrlich, es ist auch ein guter Schutz für die Gemeinde, wenn was Neues kommt, dass man erstmal sagt, wir schauen uns das erstmal in Ruhe an und überlegen uns das erstmal ganz, ganz lange. Das schützt uns auch als Gemeinde. Aber trotzdem, wenn Gott auf einmal einen neuen Weg einschlägt, wie damals zum Beispiel, wenn Gott auf einmal diese ganzen komischen Völker ruft, die so alle so anders aussehen und die noch niemals in der Gemeinde waren und die sind auf einmal in der Gemeinde und das sieht sowieso irgendwie so unordentlich aus und dann kommen die noch und die haben ja ganz seltsame Probleme. Also die ganzen Juden, wenn die sich bekehrt haben, dann waren das meistens eher anständigere Leute. Und jetzt kommen diese ganzen Heiden da mit ihren vielen, viel Ehen und mit ihrer ehemaligen, die waren Prostituierte ehemalige und haben Götzendiener und so. Und jetzt kommen die alle auf einmal in die Gemeinde und die benehmen sich alle gar nicht so, wie ein anständiger Jude sich benehmen würde. Also es ist schon sehr unordentlich alles und deswegen ist es schwer für die. Und dann kommt hier die Rede von Paulus. Paulus steht auf und sagt etwas. Einfach nur noch eins. Es ist nicht ganz klar, wann Paulus das sagt. Ob es jetzt schon vor der ganzen Gemeinde ist oder ob das hier erstmal noch in diesem kleinen Kreis ist. Auf jeden Fall steht Paulus auf und er bringt ein Argument und sagt, hey, dieses Argument ist für die Gnade. Ein Argument für die Gnade und für das, was Gott getan hat. Lesen wir einfach mal das, wie Paulus das hier ausdrückt oder wie Paulus hier vorgeht. Das sind die Verse 7 bis 11. Nach einer langen Diskussion stand Petrus auf und sagte, meine Brüder, Gott hat euch schon vor langer Zeit seine Entscheidung klar gemacht. Ihr wisst, dass die nichtjüdischen Völker durch meinen Mund die Heilsbotschaft hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen aller Menschen kennt, der hat es schon bestätigt, indem er ihnen, genauso wie uns, den Heiligen Geist gegeben hat. Gott machte zwischen ihnen und uns keinen Unterschied. Und durch den Glauben hat er auch ihre Herzen gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auflegen, das weder unsere Vorfahren noch wir selber tragen konnten? Im Gegenteil, wir sind doch davon überzeugt, dass wir, genauso wie sie, alleine durch die Gnade des Herrn gerettet werden. Paulus beruft sich hier auf das, was die Gemeinde schon vor einigen Jahren, er sagt schon vor langer Zeit, hat Gott uns das schon klar gemacht. Petrus sagt, das hat Gott uns doch schon lange klar gemacht. Und Petrus spricht hier etwas an, das haben wir letztes Jahr, so vor fast einem Jahr gemacht, und zwar Apostelgeschichte 10 und 11. Da ist der römische Hauptmann Cornelius und der wird Teil der Gemeinde von Jesus. Und wisst ihr, damals, als wir das so durchgemacht haben, haben wir gesehen, Petrus will da nicht hingehen zu Cornelius. Der sagt, es kann nicht sein, dass ich zu Cornelius gehe, das geht nicht. Und Jesus muss sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Jesus schickt Petrus dann eine Vision, da kommt dieses Tuch runter mit so unreinen Tieren. Und Gott und Jesus sagt, das sollst du jetzt essen. Und Petrus sagt, nee, das steht hier drinnen. Das darf man nicht essen, das ist unrein. Und Gott sagt, was ich rein gemacht habe, sollst du nicht unrein nennen. Ich sage dir jetzt, das ist rein und du sollst es essen. Und Petrus immer wieder, der sagt, nein, ich kann das nicht machen. Das geht nicht. Und dann schickt Gott Petrus zu Cornelius. Cornelius kriegt sogar einen Engel als Boten und so. Und alles deutet darauf hin, Petrus, erzähl dem was. Erzähl dem das Evangelium. Und Petrus, so richtig zweifelnd, mehr oder weniger widerstrebend, kommt er zu Cornelius und erzählt ihm das Evangelium. Und da glaubt Cornelius an den Herrn Jesus und der Heilige Geist kommt auf diese kleine Gruppe von Heiden, genauso wie Petrus das selber erlebt hat. Das muss so ungefähr 10 bis 15 Jahre vorher passiert worden sein. Deswegen sagt Petrus, schaut mal, das ist schon lange bekannt. Als Petrus dann von Cornelius nach Hause kommt, nach Jerusalem in die Gemeinde, da sagt die Gemeinde, was hast du getan? Bist du zu den Heiden gegangen, ins Haus, zu den Unreinen? Und Petrus hat ihnen dann erklärt, wieso er das gemacht hat. Der hat Rechenschaft abgelegt. Der hat gezeigt, Jesus wollte das so. Und dann hat er einen Beweis gebracht. Er hat gesagt, schaut mal, ihr könnt euch doch dran erinnern. Und wir springen jetzt mal 15 Jahre zurück von diesem Tag heute und schauen uns an, wie Petrus sich damals im Kapitel 11 verteidigt hat. Also im Kapitel 11 sagt er, liebe Gemeinde, das, was ich gemacht habe, ich wollte das nicht. Ich musste es machen. Jesus hat mich gezwungen. Und deswegen bin ich zu den Heiden gegangen und ich habe ihnen verkündigt. Und ich hatte kaum mit dem Reden begonnen, da kam der Heilige Geist auf sie genauso wie auf uns damals am Anfang. Und mir fiel sofort das Wort ein, das der Herr gesagt hat, Johannes hat mit Wasser getauft und ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also die gleiche Gabe gegeben wie uns, die an Jesus, den Herrn und Messias glauben. Wer bin ich, dass ich es mir da erlauben hätte dürfen, Gott im Weg zu stehen? Also Petrus, sein Argument beruht auf den Worten von Jesus. Er sagt, Jesus hat gesagt und deswegen ist, wenn wir das jetzt beobachten, dann passt es genau zu dem, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, so wird es bei den Christen sein, bei euch, bei meinen Nachfolgern. Und jetzt schaue ich und bei den Heiden macht Jesus das genau so. Wir sind an Pfingsten die Gemeinde Jesu geworden. Wir haben die Kraft von der Höhe bekommen und in dieser Kraft waren wir seine Zeugen. Und jetzt schauen wir diese Heiden an und ich hätte denen den Heiligen Geist nie gegeben. Ich hätte denen nicht mal was von Jesus erzählt. Hätte ich nie gemacht. Aber Jesus hat mich gezwungen. Und dann hat Jesus vor meinen Augen ihnen genau das Gleiche gegeben wie mir. Und dann sagt Petrus, liebe Gemeinde, was soll ich machen? Ich kann nichts dafür. Das ist, was Jesus getan hat. Wir dürfen nur zuschauen. Wir können uns da nicht in den Weg stellen. Wenn Jesus die unreinen Heiden uns gleichstellt, wer sind wir dann, dass wir ihnen den Weg zumachen wollen, dass wir sie nicht reinlassen wollen? Wenn Jesus die Heiden als rein erklärt, dann können wir doch nicht sagen, sie sind unrein. Und genau das ist es, was Petrus hier anspricht. Er sagt, meine Lieben, das haben wir doch schon vor 10, 15 Jahren, haben wir das doch schon geklärt eigentlich. Und damals waren wir alle froh. Und wir haben alle gewusst, das hat Jesus getan, weil er es so, wie er es verheißen hat. Das ist genau das, was Jesus sagen wollte, das, was Jesus tun wollte. Gott macht keinen Unterschied. Und das sagt Petrus dann später. Also er geht jetzt weiter und sagt, okay, so war das früher, aber ich möchte das einfach nochmal ganz bewusst und ganz deutlich sagen. Im Vers 9 sagt er, Gott macht zwischen ihnen und uns keinen Unterschied. Durch den Glauben hat er auch ihre Herzen gereinigt. Und das war ja die große Sorge der Juden. Die haben gesagt, schau mal, die sind ja unrein. Und sie waren unrein, wenn man das Gesetz Mose anschaut. Dann waren diese Heiden alle unrein, alle Völker waren unrein und fern von Gott. Sie waren wirklich unrein. Und die Juden hatten einen Vorteil, sie wussten, wie man rein wird. Sie mussten sich beschneiden lassen und dann mussten sie nach dem Gesetz Mose leben. Und wenn sie unrein geworden sind, hat Mose ihnen gesagt, was sie dann tun sollen. Sie sollen das und das opfern oder hier und hier hingehen oder aus dem Lager hinausgehen und 2 Tage sich waschen oder was auch immer. Und dann konnten sie rein werden. So wurde man rein, wenn man ein Sünder war, wenn man dreckig war vor Gott. Und sie waren die Einzigen, die rein werden konnten, weil sie die Gesetze Mose hatten. Die anderen Völker hatten das nicht, die konnten nie rein werden. Und jetzt sagen sie, schau mal, wir sind Juden, wir sind rein und wir sind in der Gemeinde. Und die sind doch alle unrein. Und Paulus sagt, nein, schau mal, Gott macht keinen Unterschied. Er hat ihre Herzen gereinigt. Sie sind jetzt rein geworden. Sie sind nicht mehr unrein. Und wie hat Gott das gemacht? Nicht durch das Gesetz Mose, nicht durch das Wasser, an dem sie sich gewaschen haben oder an Riten, die sie befolgt haben, sondern Gott hat durch den Glauben ihre Herzen gereinigt. Sie sind genauso rein wie wir, obwohl wir viel Mühe reingesteckt haben, uns lange sauber gemacht haben. Und sie haben sich überhaupt keine Mühe gegeben, haben überhaupt nichts dafür geleistet, aber sie sind genauso rein wie wir. Wisst ihr, ich habe mir das so überlegt, schaut mal, Gott macht keinen Unterschied. Die Frage ist dann, haben die Juden denn überhaupt einen Vorteil? Und wisst ihr, also haben die einen Vorteil oder nicht? Und wenn wir Paulus lesen im Römerbrief, im 3. Kapitel, da sagt Paulus, die Juden haben natürlich einen Vorteil vor allen Völkern. Paulus sagt, ihnen sind, und der größte Vorteil, sagt er, ist, ihnen sind die heiligen Schriften Gottes, die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Sie sind die, die Gott am nahesten sind sozusagen, weil sie die heilige Schrift haben, schon immer. Wir waren weit weg. Wir hatten einen großen Nachteil, oder die anderen Völker, die hatten einen großen Nachteil. Aber diesen Vorteil, der ist mit Jesus sozusagen ausgeglichen worden. Stellt euch das mal so vor. Stellt euch mal so ein, also es ist jetzt, braucht ihr viel Vorstellungskraft, aber stellt euch mal so einen Ozeanwettbewerb vor. Da gibt es so eine Schanze und dann dürfen wir mit Fahrrädern fahren und wer es schafft, über den Ozean zu springen mit diesem Fahrrad. Über diese Schanze. Nun, das ist so eine kleine Schanze. Und jetzt nehmen wir das, wir rasen da drauf zu. Wer schafft es über den Ozean? Wisst ihr? Niemand. Niemand schafft es da drüber. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Nehmen wir da mal hier, keine Ahnung, Edo fährt zum Beispiel Fahrrad, ich weiß, Steff zum Beispiel, der fährt Fahrrad, ist super trainiert und die Jungs und die dürfen mit ihren Rennrädern fahren. Die sind gut trainiert und die rasen auf die Schanze zu und fliegen dann da los und die kommen dann hier, die Jungs vielleicht so 10, 15, vielleicht sogar, keine Ahnung, vielleicht 20 Meter. Ich weiß nicht, ob das, je nachdem wie hoch die Schanze ist. Und ich dagegen, ich fahre mit Maries Kinderfahrrad. Zusätzlich bin ich untrainiert und ich bin alt, merke ich schon langsam. Wer hat einen Vorteil? Und die haben einen riesigen Vorteil von mir. Ich schaffe nicht mal ein Drittel von dem, was die schaffen. Ich fliege vielleicht so 3 bis 5 Meter weit. Und die fliegen 3-mal so weit. Die haben einen gigantischen Vorteil. Aber wisst ihr was, wenn wir rüber wollen, müssen wir ins Flugzeug steigen und das muss uns rüberbringen. Weißt du, und wenn wir dann im Flugzeug sitzen, dann könnten die Jungs sagen, du, wir sind trainiert und so. Also wir verdienen es schon eher, dass wir da drüben ankommen. Du hast es nicht verdient. Wir sind dreimal so weit, haben wir uns Mühe gegeben wie du. Viel mehr geleistet als du. Wir sind trainiert. Du bist überhaupt nicht mal trainiert dafür. Wir haben jahrelang dafür gearbeitet. Wir haben für jeden Meter gekämpft, den wir weiter fliegen können, den wir weiter springen können. Wir haben es unglaublich viel Mühe gegeben. Und wisst ihr, sie haben wirklich einen Vorteil. Aber dieser Vorteil ist egal, weil man mit dem Flugzeug darüber fliegen muss. Und so ist es auch, wenn wir die Bibel anschauen mit dem Volk Israel. Und das ist deswegen auch so schwer. Sie haben ihr ganzes Leben, diese Menschen aus dem Volk der Juden, sie haben ihr ganzes Leben hingegeben, um es zu schaffen, rüber zu fliegen. Sie haben ihr ganzes Leben trainiert und sie haben um jeden Meter weiter gekämpft. Und sie haben gekämpft, damit sie noch mal einen Meter weiterkommen und noch einen Meter. Aber sie haben es nie geschafft. Und dann ist Jesus gekommen und hat gesagt, steigt ein, ich bringe euch rüber. Und jetzt auf einmal soll das alles nichts mehr wert sein? Auf einmal ist es egal, wer das leichtere Fahrrad hat und wer sich mehr Mühe gegeben hat und alles. Ja, und jetzt ist es wirklich egal. Jetzt darf jeder kommen. Die Heiden waren wirklich unrein. Sie haben nicht mal nach Gott gefragt. Sie haben sich keine Mühe gegeben, zu Gott zu kommen. Es war ihnen egal. Und die Juden auf der anderen Seite, die haben alles dafür getan. Und jetzt kommen wir alle gleich vor Gott. Und sie haben in dieser Hinsicht keinen Vorteil mehr. Und Petrus sagt ja dann auch, schaut mal, warum wollt ihr Gott herausfordern, Vers 10? Warum wollt ihr diesen Leuten ein Joch auflegen, das weder unsere Vorfahren noch wir selber tragen konnten? Er sagt, schaut mal, wir haben unser ganzes Leben lang uns bemüht, aber ganz ehrlich, wir haben es doch nicht geschafft. Wir haben immer gekämpft und gekämpft und gekämpft, aber keiner von uns hat doch Gottes Wort wirklich gehalten. Wir als Volk haben versagt und jeder Einzelne von uns hat versagt. Wir haben es alle doch nicht geschafft. Das ist viel zu schwer. Und das, was wir nicht geschafft haben, wollen wir das jetzt auf die Heiden legen und sagen, ihr sollt es schaffen? Nein, sagt er, das bringt doch nichts. Sagt er doch, im Gegenteil, wir sind doch überzeugt davon, dass wir genauso wie sie alleine aus Gnade gerettet werden. Und deswegen macht es keinen Sinn, sagt Petrus. Es lohnt sich nicht, dass wir ihnen diese Last auflegen. Und das Interessante, was dann passiert ist, da beruhigte sich die ganze Versammlung und alle hörten Barnabas und Paulus zu, die von all den Zeichen und Wundern erzählten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Also das ist, die ganze Versammlung beruhigt sich hier. Und ich finde, das ist so eine schöne Sache. Also vor allem, wenn man das weiß, wie das ist in einem Streit. Normalerweise lässt sich niemand mehr überzeugen von irgendwas. Wenn man schon streitet und diskutiert, dann ist oft so, dann bleibt man bei seinem, egal was der andere sagt. Aber hier hören alle zu. Und das, was Petrus sagt, das ist so überzeugend und das Argument ist so gut, dass die Leute sagen, doch, das stimmt. Doch, das passt. Wir verstehen das nicht, wir wissen nicht, was bedeutet das jetzt fürs Alte Testament oder nicht, aber wenn Jesus das so gemacht hat, dann ist es wohl richtig. Wenn er sagt, die sind in der Gemeinde, dann sind sie's. Wisst ihr, und das ist interessant, weil Petrus wird hier nicht so als Anführer dargestellt, dem alle gehorchen müssen. Es ist nicht die Autorität, die Petrus ausspielt. Petrus sagt nicht, schaut mal, ich bin der Apostel Petrus und deswegen sage ich euch jetzt, wie es ist und ihr gehorcht jetzt alle. Das sagt er nicht, sondern Petrus bringt ein Argument. Er überzeugt die Menschen durch seine Argumente, dadurch, dass er das Richtige sagt und die Leute überprüfen das und sagen, doch, Petrus hat recht, stimmt, das stimmt. Wir wissen selber, was Jesus damals gesagt hat, wir wissen, wenn das mit den Heiden so ist, das passt. Und das Schöne ist, dass jetzt, wo Petrus das gesagt hat, die Leute tatsächlich überzeugt sind. Und jetzt hören sie Paulus und Barnabas zu. Das sind die Nächsten, die jetzt reden dürfen, Paulus und Barnabas. Und die ganze Versammlung beruhigt sich und jetzt hören sie zu. Und sie hören zu, welche Wunder Gott getan hat. Die Wunder der Mission. die Paulus und Barnabas erzählen und sagen, hey, das war so schön, die Heiden, die haben sich so gefreut. Da waren Menschen mit so kaputten Leben und wir haben ihnen von Jesus erzählt und Jesus hat alles neu gemacht. Da waren Menschen, die in schrecklichem Götzendienst gelebt haben und in Angst vor den Göttern und die immer wieder Opfer gebracht haben und so und immer Angst hatten. Und wir konnten zu ihnen sagen, fürchtet euch nicht mehr. Und die fürchten sich nicht mehr, die sind frei geworden. Und wir sind zu den Kranken gegangen, die alles versucht haben und sie haben Ruhe gefunden bei Jesus. Sie erzählten davon, wie Gottes Geist die Menschen verändert, wie die Menschen neue Menschen werden, wie früher verfeindete Völker jetzt nebeneinander im Gottesdienst sitzen, wie die sich an der Hand halten können und zusammen singen können. Gott verändert die ganze Welt. Überall, wo Gott hinkommt, alles wird neu und jeder darf dabei sein. Und ich kann mir das nur so vorstellen, das war so wie ein Missionsbericht und alle haben sich darüber gefreut. Aber hier hört das Ganze noch nicht auf, sondern es kommt noch ein weiterer hinzu, und zwar Jakobus. Und Jakobus schließt das Ganze jetzt so ein bisschen ab. Er greift so als letzter das Wort. Er möchte, dass es sozusagen einen gemeinsamen Beschluss gibt. Und deswegen macht er hier als letztes noch. Laut Kirchengeschichte war er einer der Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem. Er ist bekannt für seine Frömmigkeit. Und im Galaterbrief steht, er war eine der Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Aber schaut mal, auch er spielt nicht seine Autorität aus. Er sagt nicht, also ich bin der Leiter, deswegen machen wir es so, wie ich es jetzt sage. Sondern auch er argumentiert. Also er redet vernünftig und er versucht, die Leute zu überzeugen und die Leute zu gewinnen für einen guten Weg. Und er überzeugt durch kluge Argumente. Als sie dann schwiegen, also Paulus und Barnabas sind fertig, sie haben alles erzählt, was ihnen auf dem Herzen liegt. Da ergriff Jakobus das Wort. Ihr Männer, meine Brüder, hört mir zu. Simon, Petrus, hat gerade berichtet, wie Gott selbst die Initiative ergriffen hat, um aus Nichtjuden ein Volk zu gewinnen, das zu ihm gehört. Das stimmt auch mit den Worten der Propheten überein, denn so steht es geschrieben. Danach will ich zurückkehren, sagt der Herr, und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen, und aus ihren Trümmern werde ich sie wieder errichten, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Ich, der Herr, werde das tun, was ich von jeher angekündigt habe. Also auch Jakobus bringt jetzt Argumente und er macht es gut durchdacht. Er überzeugt die Menschen. Er sagt, schaut mal, er fasst als erstes mal die wichtigen Punkte zusammen, auch das, was Petrus gesagt hat. Er bewertet das Ganze dann. Also er sagt, ist es jetzt richtig oder falsch? Wie müssen wir das bewerten? Und dann schlägt er einen weisen Weg vor. Das werden wir heute nicht mehr machen, sondern das kommt dann in Vers 19, sozusagen sein Vorschlag, wo er sagt, okay, komm, wir machen es jetzt so. Und Jakobus macht es so gut und so überzeugend, dass die ganze Gemeinde, die ganze Versammlung am Ende seinen Vorschlag annimmt. Sozusagen so, wenn wir Lukas lesen, gefühlt einstimmig. Also alle sind einverstanden. Und sie machen es dann tatsächlich fast genauso, wie Jakobus das vorgeschlagen hat. Und ich möchte, dass wir uns das ein bisschen anschauen oder auf eine Sache hauptsächlich. Jakobus argumentiert nur von der Schrift her. Also er nimmt das, was Gott gesagt hat, und das ist sein Argument. Nicht Gefühle oder sonst irgendwas, sondern all das, was Gott gesagt hat, daran müssen wir uns messen. Am Ende müssen alle Argumente diesem Test hier standhalten. Jakobus zitiert hier aus den Worten vom Propheten Amos. Und zwar ist das Kapitel 9, 11 bis 12. Also Amos Kapitel 9, die Verse 11 bis 12. Und er zitiert hier einigermaßen frei. Aber das, um was es bei Amos geht, das versucht er deutlich zu machen und sagen, schaut mal, Gott hat in Amos schon gesagt, dass als erstes das Haus Davids wiederhergestellt wird. Und das Haus Davids wurde wiederhergestellt. Jesus ist der Sohn Davids, der das Reich, das ewige Reich Davids, das, was Gott verheißen hat, sozusagen wieder begonnen hat. Und jetzt erfüllt sich auch der nächste Teil des, was Amos gesagt hat. Amos sagt, und die übrigen Völker, die werden nach mir fragen. Die Heiden, zu denen werde ich auch reden. Und Jakobus sagt, schaut mal, genau so ist es doch passiert. Genau das ist es doch, was jetzt passiert. Jesus ist gekommen, das Haus Davids wird wieder aufgerichtet und die Heiden werden gerufen. Das ist genau so im Alten Testament gesagt worden und deswegen ist das, was wir heute sehen, in Übereinstimmung damit. Also das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Also können wir das akzeptieren. Also können wir uns da dahinter stellen. Dieser Teil, das was in Vers 17 steht, das erfüllt sich jetzt. Ich, der Herr, werde tun, was ich vorher angekündigt habe. Wir werden uns später oder nächstes Mal damit beschäftigen, was das jetzt bedeutet, den Vorschlag, den Jakobus hier macht. Aber ich würde jetzt gern für heute einfach mal das abschließen und dann einfach mal so ein kleines Fazit ziehen. Als erstes mal eine Sache, so ein bisschen nebenbei vielleicht, aber vielleicht macht das für euch Sinn, wenn ihr mal mit katholischen Menschen diskutiert. Die katholische Kirche behauptet, das Neue Testament lehrt, dass Petrus eine Vorrangstellung in der Gemeinde hat, damals. Dass er sozusagen der oberste aller Gemeindeleiter war oder der oberste aller Bischöfe, so nennen sie das. Und deswegen, und da leiten sie sozusagen das Papsttum auch her. Nun, wenn wir diese Stelle hier lesen heute, das, was wir heute gelesen haben, dann können wir davon nichts lesen. Petrus stellt sich nicht hierhin als derjenige, der die alleinige Lehrautorität hat, der als letztes abschließend was sagen kann. Er bringt nur, also wie Petrus sich darstellt, er bringt Argumente, er versucht die Menschen zu überzeugen. Und die Menschen hören ihm zu und die sagen, das macht Sinn oder das macht nicht Sinn. Und das Interessante ist auch, dass am Ende nicht Petrus das alles zusammenfasst und abschließt, sondern Jakobus fasst das Ganze zusammen, schließt es ab und macht einen Vorschlag, wie man das jetzt formulieren soll. Also wenn überhaupt, dann müsste man eher sagen, Jakobus übernimmt die Leitung von diesem Ganzen hier. Aber das Interessante ist, was wir sozusagen hier viel, viel deutlicher sehen, ist, wie wichtig auch diese Menschen sind, Jakobus als Bruder von Jesus, der ist mit Jesus aufgewachsen, oder Petrus, der Erste, der Apostel sozusagen. Egal wie wichtig die Leute sind, sie können nicht mit Autorität überzeugen. Also sie können nicht sagen, so ist es, weil ich es sage. Sondern die alle müssen immer sagen, es ist so, weil die Propheten haben das gesagt. Oder weil Jesus hat so gesagt und dann hat Jesus so gemacht. Und deswegen machen wir das so. Also keiner von denen kann irgendwas aus sich selber behaupten. Sondern das, was wir hier sehen, so argumentiert die Gemeinde. Wir lesen, wir forschen, wir finden Argumente und dann finden wir eine Lösung. Und das ist auch das, was ich als letztes für uns sagen will, ist verschiedene Meinungen in der Gemeinde. Wie gehen wir damit um? Wisst ihr, verschiedene Meinungen in der Gemeinde sind nicht das Problem. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und hier haben es die ersten Christen gut gemacht. Also das ist gut ausgegangen und die haben es auf eine gute Art und Weise gemacht. Sie haben lange miteinander geredet, diskutiert, bis Petrus dann Argumente gemacht hat oder gebracht hat, die für alle überzeugend waren. Petrus, sein Argument ist so gut, dass alle sich haben überzeugen lassen. Alle sind ruhig geworden, haben gesagt, nee, doch, Petrus, das, was du sagst, dagegen können wir nichts sagen. Das passt. Da müssen wir dahinter stehen. Obwohl das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. So müssen wir das als Gemeinde auch machen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir in der Bibel lesen und studieren, dass wir alle fähig sind, theologische Argumente zu verstehen. Zu verstehen, wenn vorne einer steht und was sagt, dass wir verstehen, was bedeutet es. Passt es mit dem zusammen, wie die Bibel redet? Macht es Sinn? Wir sind aufgefordert, alles zu prüfen. Wir sind aufgefordert, das Gute und das Wahre dann zu behalten. Und wir sind aufgefordert, dass wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden, sondern dass wir Verständnis haben. Aber dafür gehört es eben dazu, dass wir auch forschen, dass wir keine Angst haben davor, schwierige Themen mal anzugehen, uns da hineinzuarbeiten, damit wir wissen, was wir glauben und warum wir das glauben. Dazu will ich uns auffordern, dass wir das machen können, dass wir das überprüfen und dass wir bereit sind, Forscher der Schrift zu werden. Ja, damit würde ich das gerne abschließen. Stehen wir auf, ich bete noch.